Umkehr, wie geht das, ist das Thema. Und die Frage, um die es geht, ist, wer sich verfahren oder verlaufen hat, muss umkehren. Aber wohin und wie geht das? Diese Predigt, habe ich gedacht, ist vielleicht so eine kleine Bündelung, ich versuche es in aller Prägnanz rüberzubringen, für die Tage, wo wir uns in den letzten Wochen mit den 7 Sendschreiben in der Offenbarung auseinandergesetzt haben. Jedes der Sendschreiben hatte am Ende eine Einladung, so wie wir es vielleicht gerade im Lied gehört haben, in die offenen Arme Jesu Christi. Jeder hatte sozusagen die Einladung, heimzukommen, nach Hause zu kommen, hineinzukommen in die ausgebreiteten, ausgestreckten Arme Gottes, um dort sozusagen wieder Heimat zu finden, Anschluss zu finden an das Herz. Wer sich verfahren oder verlaufen hat, muss umkehren. Das ist jetzt verkehrstechnisch formuliert. Wir könnten natürlich auch gesundheitstechnisch sagen, wer zu lange einfach die Zügel schleifen lässt und zu viel Süßigkeiten und all die Dinge isst, die er eigentlich nicht essen sollte, wird irgendwann auch wieder umkehren müssen oder sich aufmachen müssen und dann wieder an den Diätplan sich herantasten. Wer sich verlaufen oder verfahren hat, das heißt, man stellt für sich selber fest, man ist an eine Stelle gekommen, wo es so nicht mehr weitergeht. Und unser wunderbares Verkehrsschild hat eine kleine Variante. Es zeigt nämlich einen Pfeil, ja, so geschwungen nach oben. So irgendwie kommt man aus der Nummer nur raus, wenn man so eine, ja, nicht nur einfach weiter, sondern eine göttliche Variante wählt. Und die Frage, die dann entsteht, ist sozusagen da lang oder nee, da lang. Wir haben in der Beratung oder in der Auseinandersetzung, in dem Bereich unserer Themen, in unserem geistlichen Leben, auch in unserem alltäglichen Leben, immer Menschen, die sagen, das musst du machen, da musst du lang gehen. Und es ist gar nicht so leicht rauszubekommen, ja, was ist denn nun angemessen? Was ist denn nun richtig? Wo soll ich denn nun hin? Da lang oder folge ich dem anderen, der sagt, nee, da lang? Ist ja immer so ein ganz klein wenig dann die offene Frage an dieser Stelle. Wohin soll ich mich ausrichten? Wohin oder welchen Weg, welche Richtung soll ich einschlagen in meinem Leben und in meinem Leben als Christ, wenn auch ich als Christ, der schon lange dabei bin, oder vielleicht auch nur ganz kurz oder noch gar nicht mich entschieden habe für Jesus, aber spüre, so wie wir es auch gehört haben in den Berichten, da war eine Lehre oder da war ein Wissen, aber keine Schlussfolgerung. Wie orientiere ich mich? Wohin gehe ich? Welche Richtung solle ich einschlagen? Und dann taucht die Frage auf, was ist der richtige Wegweiser? Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied entdeckt, die mit den etwas schwächeren Augen vielleicht nicht, die jungen Leute, das obere, ja, die Männer wissen es, ist ja, habt ihr es gehört? Ein Schnittmuster, ja? Das obere links ist ein Schnittmuster und unten rechts ist wirklich ein Stadtplan, nur eben ohne Straßenbezeichnung. Es gab mal ein kleines Video vor vielen Jahren, wo Leute in der Stuttgarter Innenstadt wirklich mit einem Schnittmuster sozusagen Leute gefragt haben, können Sie mir den Weg zu der und der Straße zeigen? Und auch Deutsche möchten das Gesicht nicht verlieren. Und sie haben trefflich an dem Schnittmuster erklärt, wo man und wie man lang muss, um zu der Straße zu kommen. Sie haben vielleicht so eine Bemerkung gemacht, es sei ein eigenartiger Stadtplan, aber sie haben sich nicht anmerken lassen, dass es eigentlich gar kein Stadtplan war. Was ist der richtige Wegweiser, der uns sozusagen in unserem Leben, in unserem Alltag Orientierung gibt? Manches sieht sehr ähnlich aus. Manches ist etwas, wo man sagen kann, ja, das macht man so oder da können Sie einfach darauf vertrauen, das ist schon diese kleine gepunktete Linie mit der Nummer 73. Vielleicht ist das ja die Straßenbahn. Wer oder was zeigt mir in meinem Leben den richtigen Weg? Wer oder was zeigt mir in meinem Leben den richtigen Weg? Nun kann man sagen, Mensch, Stefan, das wissen wir doch alles. Ja, schon. Ich glaube trotzdem, dass es nochmal wichtig ist, innezuhalten, sie für sich selbst und sich die Frage ehrlich zu beantworten, neben dem, was man weiß, wie es eigentlich richtig ist, wer gibt mir wirklich Rat? Ist es meine Menschenfurcht? Ist es die Anerkennung im Geschäft bei und mit den anderen? Wer oder was ist wirklich mein Wegweiser, wenn ich Entscheidungen treffe? Manche Entscheidungen, weiß man, die werden entschieden von dem, was zwischen den Fingern ist. Wenn es also darum geht, kaufe ich mir einen Maserati oder vielleicht doch etwas Bezahlbares, dann kann man sagen, die Frage ist schnell geklärt. Aber wer oder was zeigt uns im Leben den Weg, den wir gehen sollen und der der richtige und belastbare Weg für mein Leben ist? Ist es mein Wunsch, innerhalb der Gruppe meinen Rang und meinen Status nicht zu verlieren? Ist es sozusagen die Anerkennung der anderen? Es erklärt, warum man vielleicht manchmal so tut, als hätte man keine Probleme, damit niemand auf den Gedanken kommt, mir raten zu müssen oder ich vor den anderen dastehen könnte als jemand, der Schwäche hat und Schwäche zeigt. Umkehr, wie geht das? Nächste Folie ist die Frage, mit welchem Maßstab messen wir sozusagen oder welchen Maßstab legen wir an, wenn wir darüber befinden müssen, ich muss umkehren. Was entscheidet denn dann über richtig und falsch? Im Verkehr sind es die Verkehrszeichen, die man beachtet oder auch nicht beachtet. Die legen fest, ob es richtig oder nicht richtig ist. Ob 80-80 ich oder nur gefühlt. Ob man bei der 30er-Zone wirklich 30 fahren sollte oder das für jede Seite gilt, die rechte und die linke in Addition. Was legt es fest? Die Gewichte, der Meterstab, das Hohlmaß, die Zeit, alles Messeinheiten, die darüber entscheiden, ob man eben wirklich zu spät ist oder zu schwer oder ob etwas, was ich getrunken habe, zu viel war. Alles wird gemessen. Wer und was misst in meinem Leben, ob ich daneben bin? Wer oder was ist sozusagen die Adresse, an der ich das prüfen kann? Was ist mein Weg? Was ist die richtige Richtung für mich in meinem Leben, in meinem Weg? Oberste Priorität und oberster Maßstab ist Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es geht also nicht um eine Palette von Möglichkeiten, von Optionen. Man kann da oder dort oder hier oder da gehen. Es gibt immer eine gewisse Vielfalt, das ist schon richtig. Aber die entscheidende Größe ist, dass wir entdecken, Weg, Wahrheit und Leben sind nicht Dinge, sind nicht Prinzipien, sind nicht Philosophien, sondern ist die eine Person, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt nicht, ich bin ein Weg. Du kannst auch andere nehmen. Jesus sagt nicht, ich bin eine Wahrheit. Die Wahrheit ist überall und ich bin ein bisschen davon. Jesus sagt nicht, ich bin ein bisschen vom Leben. Ich bin halt das fromme Leben. Aber das eigentliche, das pralle, das nette, das schöne, das erlebnisreiche Leben, das ist eigentlich woanders. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer also Leben finden will, ist angewiesen und tut gut daran, sich mit diesem Jesus auseinanderzusetzen und sich diesem Jesus letztlich anzuvertrauen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er sagt an einer anderen Stelle auch, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht. Jesus ist sozusagen der entscheidende Kreuzungspunkt. Hier, bei ihm, am Kreuz, entscheidet sich, ob ich auf dem Weg des Lebens unterwegs bin oder nicht. Und ein zweites. Jesus sagt in der Auseinandersetzung mit den Jüngern, da haben sie etliche entschieden, sie wollten weggehen, weil er die Predigt, die fanden sie nicht so gut. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortet im Johannesevangelium Kapitel 6, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wer in den Sendschreiben bei der Reihe dabei war, weiß, dass es einmal ein Titel war, wo Jesus sich in den Sendschreiben vorsteht, ich bin der Heilige, der Wahrhaftige. Petrus erkennt, dass dieser Jesus sozusagen der Messias ist, der von Gott Gesandte. An ihm und bei ihm findet man Leben. Er lädt zum Leben ein und die Beziehung und die Gemeinschaft mit Jesus bedeutet Leben. Es ist also nicht nur gut, dass man weiß, dass es um Jesus geht, im Schnittpunkt, im Kreuzpunkt, dass unser Leben Jesus gehört und dass wir uns, wenn wir Leben finden wollen, wenn wir den Weg zum Vater finden wollen, Christus brauchen. Das ist außer Frage. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt darin, nämlich, dass die Worte, die Jesus spricht, wirklich bedeuten, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm sind und dass mit Jesus und bei Jesus unterwegs sein Leben bedeutet, in einer personalen, persönlichen, freundschaftlichen Liebesbeziehung mit ihm und zu ihm. Umkehr ist also nicht nur immer sozusagen vom falschen Weg in die richtige Richtung, sondern Umkehr bedeutet in dieser Hinsicht dann auch Einkehr in eine ungetrübte, neue, wiederbelebte, ja, positive Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit dem Lebendigen, mit dem Christus, dem Auferstandenen. Umkehr ist nie nur eine Sache. Nie nur eine sachliche Korrektur im Sinne von, ah ja, ja, ich sehe es ja ein, zwei und zwei ist vier und nicht gefühlt fünf. Sondern Umkehr bedeutet eine Beziehungsstörung, eine Distanz, die zwischen mir und dem lebendigen Gott entstanden ist, wieder zu korrigieren und an die Seite, ins Gegenüber, in die Beziehung zu kommen mit Jesus Christus selbst. Petrus entdeckt, dieser Jesus, ihn zu kennen, ihn sozusagen das Leben auszuliefern, ist eine Sache. Das Zweite, auf dem Weg zu sein, bedeutet, sein Wort zu hören, ernst zu nehmen und im Grunde genommen auch an dieser Stelle dann zu vertreten, zu hören, zu entdecken und ernst zu nehmen. Der Predigttext ist der 2. Chronik 34. Ich habe jetzt mal das ganze Kapitel, damit ihr den Zusammenhang habt, angegeben. Aber ich gehe mal nur einige Verse schlaglichtartig am Ende des Kapitels an. Und zwar danach ließ der König alle Ältesten von Jerusalem und aus dem ganzen Land Juda zusammenrufen. Das, was passiert war, war, dass das Volk Israel gelebt hat, in den Tag hinein, in die Welt hinein. Es war geordnet, es war sortiert, aber es hat einfach gelebt und hat im Grunde genommen sich an äußerlichen Riten im Gottesdienst festgehalten. Das Wort Gottes spielte für sie keine so große Rolle. Es war in Vergessenheit geraten. Es wurde offensichtlich nicht gepredigt, es wurde offensichtlich nicht gelesen in großen oder kleinen Gruppen, wie auch immer. Und dann plötzlich eines Tages wird im Tempel die Schriftrolle gefunden, das Gesetz Gottes gefunden. Und der, der es liest, erschrickt über dem, was darin steht und berichtet es dem König. Und der König weiß, wir müssen umkehren. Wir müssen wieder neu hören, was Gott sagt. Und wir müssen unser Leben ausrichten an dem, was das Wort Gottes, was Gott von uns und zu uns und über uns sagt. Und er ruft sozusagen das ganze Volk zusammen. Alle Männer von Juda waren gekommen, die Bevölkerung Jerusalems, Priester, Leviten, alle vom Einfachsten bis zum Vornehmsten. Und allen galt diese Botschaft, es ist nötig, dass wir umkehren. Und dann heißt es, vor dieser Versammlung wurde nun das ganze Bundesbuch vorgelesen, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Das hat eine Weile gedauert. Sie haben es gehört. Und dann steht der König auf und für sich persönlich als Leiter, als Chef sozusagen des Volkes, als Oberster auch von den Priestern, er schloss mit dem Herrn einen Bund und schwört Gott, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen von ganzem Herzen, wir wollen nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Also wir wollen dem, was Gott dort sagt, mit unserem Leben Schrittfolge leisten. Wir wollen in unserem Leben sozusagen dort hinterherkommen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und Josia, der König, forderte das ganze Volk aus Jerusalem und Benjamin dazu auf, sich diesem Versprechen anzuschließen. Gott lädt ein. Auch der König kann sein Volk nicht verpflichten. Er kann auch nur einladen. Er kann nur deutlich machen, es ist gut und notwendig. Wir wollen wieder neu mit dem Wort Gottes, unter dem Wort Gottes leben und seine Wege befolgen. Und er lädt Menschen ein, an dieser Stelle sozusagen einzusteigen in diese Umkehr. Und in Vers 33 lesen wir dann, Josia ließ auch die restlichen Götzenfiguren aus allen Teilen des Landes beseitigen. Alle Bewohner Israels ermahnte er, den Herrn, ihrem Gott, zu gehorchen. Was war da passiert? Das Wort Gottes geriet in Vergessenheit und man hat sozusagen ähnlich wie die umliegenden Völker um sie herum, man hat kleine neue Götter dazugenommen. Man hat nicht Gott abgeschafft, sondern man hat ihn ergänzt. Man hat andere Aspekte, andere Dinge dazugetan. Schwierig. Die Umkehr nun bedeutet die Hinwendung zu Gott. Zu sagen, ich will dir neu folgen. Ich will dir neu mein Leben geben. Ich will mich neu nach deinem Wort ausrichten. Und auf der anderen Seite heißt es, dass wir uns zur gleichen Zeit abkehren. Abwenden von dem, wo wir gemerkt haben, an dieser Stelle haben wir etwas anderes dazugenommen. Haben wir Gott nicht gehört und ihm nicht gehorcht, sondern unseren eigenen Weg sozusagen als legitime Möglichkeit dazugestellt. Wer im Internet einmal nachschlägt, kann sich einen netten Nachmittag machen, einige Minuten, unter dem Hinweis sozusagen Bausünden. Wenn man bei YouTube einmal schaut, kann man die dollsten Dinger sehen, nämlich wie eine Brücke gebaut wurde, die sich in der Mitte treffen sollte und dann um knapp 5 bis 6 Meter sozusagen differiert. Unüberbrückbar daneben gebaut. Oder wie Leute, Architekten, wunderbar Garagen, eine Doppelgarage gebaut haben, aber derjenige, der sie ausgeliefert hat, hat sie nicht nebeneinander gestellt, sondern übereinander. Oder wie eine Freitreppe eingebaut, ein Balkon, zu dem es kein Fenster und keine Tür gibt. Aber man hat den Balkon auf jeden Fall gebaut. Sieht nett aus. Wer unterwegs ist mit Gott, kann immer in der Gefahr erliegen, dass er anderes dazu tut, nicht aufpasst, abrutscht, sich verläuft. Kann sein und kann entdecken, dass er manches in seinem Leben entscheidet ohne Maßstab und ohne Plan und ohne Überprüfung. Es sieht so gefällig aus, wir bauen da einfach mal einen Balkon hin. Aber da ist doch gar keine Tür, ist doch egal, aber ein Balkon ist immer gut. Wir können so unterwegs sein oder wir können es überprüfen an dem, was Maßstab ist. Wir können andere fragen, was ist an dieser Stelle richtig? Was meinst du, was soll ich dort tun? Gottes Wort wurde wiedergefunden. Es wurde gehört und es tat, was Gott zu seinem Wort sagt. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und der, der es las, es traf ihn ins Herz. Und er wusste, ich kann so nicht weitergehen. Wir müssen umkehren. Gott lädt uns dazu ein, dass wir umkehren, dass wir nicht stehen bleiben. Ich lade uns verkürzt heute Morgen auch dazu ein, dass wir für uns selber einmal nur diese eine Frage überprüfen: Ist in meinem Leben wirklich die Bibel und das, was Gott sagt, für mich Maßstab? Ist das, was ich dort finde, so wie ich es verstehe, nur allein richtig oder brauche es, wie es das Zeugnis ja auch sagt, bei ganz vielen, die bei Bibel Plus dabei sind? Es tut so gut, miteinander Bibel zu lesen. Warum? Weil ich nicht immer alles auf einmal alleine richtig erkenne. Weil es gut ist, miteinander auszutauschen und zu überprüfen, mache ich das richtig? Verstehe ich das angemessen? Verstehe ich das richtig? Aber dahinter steht trotzdem die Frage: Nehme ich mir die Zeit, nehme ich mir die Muße, nehme ich für mich das Wort Gottes in die Hand, lese ich das Wort Gottes als ein Wegweiser für mein Leben, dem ich sozusagen, an dem ich meinen Weg und meine Entscheidung überprüfe vor Gott, um dann vielleicht sagen zu können, wir müssen umkehren, ich muss umkehren, an dieser Stelle muss ich umkehren. Eine Hilfe für solche Prüfungssituationen in seinem eigenen geistlichen Leben mögen sozusagen kleine Hilfen sein, die wir im Internet beispielsweise finden oder auch in Bücherläden, im Gesangbuch zum Beispiel, indem wir einen Beichtspiegel nehmen, nicht als Beschwernis der Seele, sondern als eine Hilfe, einmal so eine Frage näher zu erläutern: Wie sieht das eigentlich aus? Wie ist Gott für mich noch die Nummer eins? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Lebt das in mir? Oder wenn ich die 10 Gebote einmal durchgehe, an den 10 Geboten: Du sollst nicht begehren. Wie sehr lebe ich in meinem Leben oder leide ich auch in meinem Leben unter Neid? Wie sehr ist für mich Besitz Priorität Nummer 1? Ich lade uns ein, an dieser Stelle die Frage aus den letzten Wochen aufzunehmen. Die Aufforderung Gottes immer wieder neu an seine Gemeinden: Tut Buße. Wir haben diesen Prozess jetzt nicht im Detail durchgeführt, zu sagen, was ist die Aufgabenstellung für unsere Gemeinde, was steht in unserem Sendschreiben. Aber die Einladung ist, mit dem Herzen zu Gott zu kommen und zu sagen: Herr, ich will mich gerne vor dir prüfen, schau mich an, durchleuchte mich. Schau mich an, wie ich es meine. Bin ich unterwegs mit dir und bei dir oder habe ich andere Kriterien, nachdem ich lebe und entscheide? Jesus lädt uns ein, an dieser Stelle umzukehren, so wie der verlorene Sohn umgekehrt ist, der entdeckt hat: Ich habe gegen Gott und den Himmel gesündigt, ich habe gegen meinen Vater gesündigt, und der nur erstmal eins wusste: Da, wo ich jetzt bin, will ich nicht bleiben. Ich will zurück zu meinem Vater. Und der Vater ist ihm entgegengekommen mit ausgestreckten, offenen Armen, um ihm zu vergeben. Und er kleidet ihn neu ein. Er bleibt sein Sohn. Sicherlich müssen Dinge korrigiert werden und erneuert werden und geändert werden. Aber er bleibt sein Sohn. Und das, was jetzt kommt, ist erstmal die Freude darüber, dass jemand umgekehrt ist. Dass er sich hat rufen lassen, dass er in sich gegangen ist, dass er gemerkt hat: Hier gehöre ich nicht hin. Ich lade euch, ich lade mich, ich lade uns ein, dass wir in diesen nächsten Wochen immer wieder einmal so kleine Versuche unternehmen, uns zu prüfen, uns selbst anzuschauen oder zu überprüfen. Es gibt ein Lied von August Tolluck, das heißt: Das sei alle Tage meine Frage. Ich lade uns ein, dieses Lied zu entdecken in der alten Glaubensstimme, heißt es so. Das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Und dann hat er so ein bisschen eine etwas ältere Sprache, aber er geht so ein paar Bereiche durch. Bin ich noch sensibel für das Reden des Geistes Gottes? Ist Christus noch die Priorität 1? Oder läuft er irgendwo mit unter Add-on, sagen die jungen Leute heute? So als mögliche Ergänzung. Kann man haben, muss man nicht haben. Ich lade uns ein, umzukehren. An dieser Stelle vielleicht überhaupt dahin umzukehren, zu sagen: Stimmt, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Mich immer wieder mal in dieser Weise zu scannen und zu überprüfen und mich Gott hinzuhalten. Damit unser Leben und unsere Nachfolge fröhlich und frisch bleibt. Herzliche Einladung dazu. Amen.